Neue Kapitel, der Podcast für die Buchbranche vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Hier sprechen wir über Themen, die alle drei Sparten der Branche jetzt und in Zukunft beschäftigen. Die heutige Folge hostet Jens Korch. Er ist Verleger von Edition Wannenbuch und Paparento und frisch gewählter Sprecher der Interessengruppe Unabhängige Verlage im Börsenverein. Viel Spaß beim Zuhören.
So, liebe Hörerinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts und ich freue mich ganz sehr, heute Ihr Host sein zu dürfen, Gastgeber nämlich. Und eigentlich muss ich gleich vorweg sagen, ich bin eigentlich zu Gast hier in der Buchhandlung, denn heute geht es um die Sichtbarkeit von Büchern unabhängiger Verlage im Buchhandel. Und dafür sind wir zu Gast in Halle an der Saale in der Buchhandlung Heiter bis Wolkig. Und mir gegenüber sitzt Theresa Donner, die Chefin und Inhaberin der Buchhandlung. Und sie ist noch dazu ehrenamtlich aktiv, nämlich als Sprecherin der Interessengruppe Unabhängiges Sortiment beim Börsenverein. Das heißt, du sprichst für die Buchhandlungen in ganz Deutschland, wenn man das so will, die sich dort im Börsenverein gruppiert haben. Das ist ein Thema, was uns alle beschäftigt. Wie können wir als unabhängige Verlage unsere Bücher im Handel sichtbar machen? Und was brauchen Buchhandlungen, um unsere Titel ins Regal zu stellen? Und wir wollen jetzt ganz offen über Hürden, Chancen und Missverständnisse reden. Und wir wollen auch gemeinsam Wege suchen, wie wir einfach, wir beiden Seiten, noch enger miteinander arbeiten können. Und um so die Vielfalt zu den Leserinnen zu bringen. Hallo, Theresa. Schön, hallo, dass ich hier sein darf. Bin gespannt auf unser Gespräch. Und als kleine Vorbereitung habe ich mal geschaut, es gibt ja so Zahlen vom Börsenverein, wie viele neue Titel erscheinen denn pro Jahr? Das sind so durchaus auch mal 70.000. Ich glaube, dieses Jahr war es ein bisschen weniger, 60.000. Mhm. Verrat uns doch mal, du hier in einer kleinen, mittleren Buchhandlung, wie viele verschiedene Bücher hast du eigentlich in deinem Geschäft stehen?
Ich glaube, ich habe das letztens gerade erst nachgeschaut, weil eine Studierende, die eine Bachelorarbeit geschrieben hat zum Thema Buchhandel, mich das auch gefragt hat, wie viele Titel ich denn eigentlich da habe. Also ich glaube, es waren um die 18.000 Artikel, die ich hier habe.
Aber auch Titel doppelt dann quasi, wenn es
genau, und da ist, sind aber auch Postkarten mit drin zum Beispiel. Also das ist wirklich, ich habe mal die Warenwirtschaft aufgemacht und gesehen, wie viele Artikel habe ich. Und aber von diesen 18.000 sind schon 3.000 Postkarten. Ja. Also da würde ich jetzt einfach mal so grob schätzen, vielleicht so um die 12.000 Titel. Und das sind aber auch Exemplare, also es sind eher 12.000 Exemplare vielleicht.
Ja.
Und wirklich eher noch Tendenz nach unten. Also so viel ist es eigentlich gar nicht. Wobei ich immer schon sehr, sehr streng remittiere. Habe ich nicht so viele alte Sachen da, aber trotzdem sind das ja nicht nur die, die jetzt gerade just erschienen sind.
Ja, aus den Vorjahren. Das heißt, wie so eine Welle, die sich immer mitschiebt auch dann. Titel, die liegen noch und die sich gut verkaufen. Aber man muss jetzt kein Rechenmeister sein, um zu sagen, das sind natürlich ganz viele Zehntausende Bücher, die in so einer kleinen Buchhandlung gar nicht stattfinden, weil es gar nicht geht auch wahrscheinlich. Bestellen kann man als Gast und Kunde bei euch ist garantiert jedes Buch, was erhältlich ist. Aber viele Bücher schaffen es gar nicht in den Buchhandel. Und das ist so, ich selber bin seit 2010 Verleger und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was mich seit Anfang an auch immer begleitet. Wie kommt mein Buch von dem ganz kleinen Verlag, der ich bin, in den Buchhandel vor Ort, in die Buchhandlung in Sylt, hier bei euch in Halle, in München, überall. Sichtbarkeit im Laden, das ist so das Zauberwort, das quasi uns begleitet. Was würdest du denn sagen? Wonach wählst du denn, wenn du ganz aus dem Bauch entscheiden sollst, wonach wählst du aus, was du in den Laden reinnimmst?
Also bei mir ist es ja schon auch so, dass mein Laden auch viel Frontalpräsentation beinhaltet. Hier, wo wir jetzt sind, an dem Standort sind es 80 Quadratmeter Ladenfläche. Also schon das Mobiliar, da gehe ich eher auf Klasse statt Masse. Gerade weil die Auswahl ja auch, das ist ja das Aushängeschild einer jeden Buchhandlung. Genau wie die Titelauswahl, würde ich sagen, die du machst, für deinen Verlag steht. Das bist du. Die Titel, die du gerne machen möchtest, für die du deine Zeit und dein Geld verwendest, die veröffentlichst du und die anderen machst du nicht oder eher nicht. Und da spielt Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Persönliche Interessen, ganz persönliche Interessen und Vorlieben, von denen man weiß, das wird jetzt vielleicht nicht so der ganz große Gewinn, aber ich verstehe meinen Beruf so oder das, was ich mache, ich muss das jetzt tun, weil das ist ein ganz tolles Buch, auch wenn ich weiß, dass wir es nicht verkaufen werden. Aber wenn ich das mir nicht hinstelle, dann kriegt es ja nie eine Bühne. Ich muss ja auswählen. Ich habe ja nur 80 Quadratmeter und wie gesagt, ich finde die Bücher, die nicht frontal präsentiert werden, die sind auch schon quasi so halb Die sind schon wie halb weg. Das ist ja wie so eine Tapete. Sichtbarkeit heißt auch sichtbar, nicht nur im Sinne von präsent in einer Buchhandlung, sondern auch die Art und Weise der Präsentation. Mhm. Ne? Also in welchen Zusammenhang packe ich dich zum Beispiel? Was für Bücher machst du?
Ganz viele. Ich habe zwei Verlagslabels. Das eine ist Edition Wannenbuch und das sind so Badewannenbücher für Erwachsene, wasserfeste kleine Büchlein. Mhm. Die durchaus auch so ein bisschen in, ich sag mal, Non-Book-Sortiment passen, in Geschenkartikel rein, sind auch kleine Krimis. Sehe ich oft in Buchhandlungen, zum Beispiel in Hörbuchecken, auf Tischen mit Kerzen, bunten Sachen. Jetzt nicht im klassischen Regal, wo Belletristik stehen würde.
Ja.
Das ist das eine. Und das zweite, ich sitze ja in Chemnitz mit meinem Verlag, hier von Halle, anderthalb Stunden ungefähr entfernt.
Ja, da gibt's eine ganz tolle Zugverbindung.
Geht so, sage ich mal.
Obwohl, Chemnitz Kulturhauptstadt.
Wer es nicht kennt, das ist ein bisschen eine schwierige Sache, da nach
hinzukommen. Hat leider nicht ganz geklappt mit einer schnellen Zuganbindung. Aber das gehört ja hier wirklich nicht her.
Heute ist es gefahren, das kann man sagen, sonst wäre ich nicht hier bei dir. Jedenfalls Chemnitz dieses Jahr Kulturhauptstadt. Ja. Und ich habe ganz viele Themen in meinem zweiten Verlagsstand beim Paparento Verlag, die sich rund um die Kulturhauptstadt drehen, die natürlich in Chemnitz eine Rolle spielen. Aber ein Titel zum Beispiel ist ein A bis Z der Kulturhauptstadt. Den merke ich, dass da auch bundesweit bestellt wird, weil auch viele Buchhandlungen, selbst so, ja, sag mal Hamburg, Bonn, Berlin, die bestellen das bei mir, die wollen natürlich so ein bisschen diesen Kulturhauptstadt-Schwung nutzen mit und auch ihren Lesern anbieten, die vielleicht nach Chemnitz fahren. Die zwei Sachen sind so meine Schwerpunkte. Und viele Chemnitz-Krimis auch, habe ich dieses Sortiment. Und natürlich versuche ich ja auch mit diesen Titeln überall in Buchhandlungen präsent zu sein. Und weil du es gerade gesagt hast, ist natürlich, wenn, kann man sich so vorstellen, wenn ein Buch zu sehen ist im Buchladen, kommen einfach Leute vorbei, die es nicht kennen und sehen es. Das ist schon mal immer ein Schritt, der mehr ist, als wenn das Buch einfach nur erschienen ist.
Ja, genau, also sehen ist, finde ich, schon eine mit der Kaufentscheidungen, also wirklich sichtbar. Ich habe aber auch den Eindruck, wenn wir von Sichtbarkeit reden, dass gerade für Verlage die Sichtbarkeit im Buchhandel, die ist noch wichtig, aber es gibt noch andere Wege für Sichtbarkeiten, die quasi an uns vorbeigehen. Und das ist ja die direkte Ansprache. Du hast ja jetzt eigentlich, ich weiß nicht, seit wann sich das so entwickelt hat, diese sozialen Medien, genau,
generell.
Haben ja die Verlage auch Instrumente an der Hand, wo sie ja wirklich auch regionenübergreifend, also egal wo du sitzt, ne, kannst du auf die EndkundInnen direkt zugreifen. Und ich habe den Eindruck, das verfängt durchaus seit Corona. Ich würde ganz konkret sagen, seit Corona, da hat es einen ganz großen Push, wie man zu Neudeutsch sagt, gekriegt, weil die Leute sich zwangsläufig immer mehr online informieren mussten. Und das eben auch antrainiert wurde, was man jetzt nicht mehr so leicht rauskriegt. Ne? Also der stationäre Handel ist ja so nicht nur in der Buchbranche, sondern in vielerlei Bereichen ein bisschen am struggeln. Und da habe ich das Gefühl, dass das aber für euch eine Chance sein könnte.
Siehst du es denn als Konkurrenz eigentlich, diesen anderen Vertriebsweg, oder sagst du, dass wir können beide nebenher bestehen?
Konkurrenz würde ich schon sagen, weil die Kaufentscheidungen in einem anderen Moment getroffen werden. Also wenn ich zu Hause auf meinem Sofa vor mich hin scrolle und dann sehe ich das, dass mir irgendeine Person irgendwie ein Buch empfiehlt und das spricht mich an, da kann ich direkt auf den Link gehen, da kann ich es direkt kaufen und dann ist es wahrscheinlich übermorgen bei der Packstation drei Straßen weiter oder so.
Könnt ihr aber auch bei euch bestellen im Laden, oder? Selbst wenn ich es zu Hause aus dir.
Genau, aber man muss da quasi der Realität, also ich finde, man muss der Realität da ins Auge blicken. In dem Moment machen das die wenigsten. Also wir haben viele Stammkunden und ich denke, die machen das auch. Also die gehen dann entweder über unseren Shop und bestellen das dann bei uns, um das hier zu holen. Nichtsdestotrotz ist einfach, also wenn ich shoppe ja auch online, ne? Wenn ich denn online shoppe, achte ich persönlich darauf, dass ich immer eher so bei kleineren Händlern oder direkt beim Anbieter irgendwie was bestelle, was aber immer mit 3, 4, 5 Klicks mehr verbunden ist, als wenn ich einfach, ich sehe etwas, kann meinem Kaufimpuls direkt nachgeben und schon ist das Ding gekauft. Und da glaube ich.
Aber noch nicht da, es dauert dann nochmal 1, 2 Tage.
Es dauert dann nochmal, bei uns dauert es ja, also nur, ne, du müsstest ja sonst aufwarten, bis du wieder an dem Buchladen vorbeikommst und dann musst du reingehen oder du rufst an oder wie auch immer und dann musst du es das auch abholen. Und deswegen kommen wir hier immer schwieriger in so Verkaufsgespräche, weil einfach die KundInnen viel besser informiert sind. Die bekommen auch viel mehr Empfehlungen. Ne? Das sind ja nicht nur familiäre oder freundschaftliche, sondern das sind ja Bindungen in den sozialen Medien. Da werden ja Bindungen zu Menschen aufgebaut, die man eigentlich nicht kennt, aber deren Meinung genauso wichtig ist wie die aus dem sozialen direkten Umfeld. Und dann kommen die mit einer ganz konkreten Vorstellung und einem ganz konkreten Wunsch und der soll dann bitte auch erfüllt werden. Und dann können wir das zum nächsten Tag bestellen und dann freuen die sich. Und ich komme gar nicht mehr so richtig in dieses Gespräch rein, von wegen, ich habe davon ein Buch gehört, dies, das, dass ich sagen könnte, na, das habe ich nicht da, aber ich habe etwas, das ist sehr ähnlich, spielt auch im alten Land oder keine Ahnung, ist auch ein Krimi, Cozy Crime, irgendwas. Also es gibt ja oft Schnittmengen, wo man sagen könnte, genau dieses haben wir nicht, aber es gäbe das und das und das und das und das ist ganz ähnlich. Und das war ja so der, das sind ja so die Sternstunden des Buchhandels, wo man, wenn man ein guter VerkäuferIn ist, die Stapeln über den Tresen gehen, ne? Stichwort Impulskontrolle und dann können sich die Kunden nicht entscheiden und dann nehmen sie das alles. Und das passiert einfach nicht mehr so oft, weil ich habe eine ganz konkrete Vorstellung. Es ist auch, die Menschen haben Angst vor Fehlentscheidungen.
Beim Kauf eines Buches.
Ja, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, dieses, oh Gott, jetzt kaufe ich ein Buch und vielleicht gefällt mir das gar nicht. Mhm.
Das hast du kurz gesagt, wenn du das Buch bestellst, am nächsten Tag ist es da oder in zwei Tagen vielleicht, wenn es ein bisschen dauert. Und ja, das ist ja so die Idee, worüber wir heute drüber reden. Wenn es natürlich bei dir schon gleich da ist, kann man es gleich mitnehmen. Mhm. Jetzt kannst du ja gar nicht alle Titel, die neu erscheinen im Jahr, komplett überblicken. Ist einfach schier unmöglich bei der Menge. Mhm. Geschweige denn, die alle zu lesen vorab, bevor die zu dir kommen. Mhm. Wie läuft denn sowas ab? Vielleicht kannst du das mal erklären. Wie gehst du ran? Wie kommt denn das Wissen über Bücher zu dir? Wo informierst du dich quasi?
Meine Hauptinformationsquelle sind die Vorschauen.
Der Verlage.
Der Verlage. Sei es gedruckt oder in Ticks. Und dann hat man ja mit der Zeit auch so gewisse Filter für sich selber, ne? Also man weiß schon, welche Verlage brauche ich mir nicht angucken, weil da finde ich sowieso nichts. Oder diese und diese und diese Autoren, da brauche ich mir eigentlich gar nicht. Ich weiß immer von Dumont zum Beispiel, wenn der neue Murakami kommt, ja, da steht nichts drin, weder was er kostet noch worum es geht, sondern einfach nur schwarzes Dings, Cover kommt noch, neuer Murakami und dann sage ich einfach Bescheid, ja, nehme ich 20 Stück. Egal,
dann geht's auch los dann.
Ja, so, weil ich weiß, es ist wirklich egal, was da drin steht. Mhm. Hauptsache Murakami steht drauf. So, und dann läuft das so. Das ist das eine Extrem, wonach man halt so die Vorschauen relativ schnell durchscannt. Ich muss so sagen, ich blättere, ich habe das Gefühl, ich nehme mehr Informationen aus gedruckten Vorschauen mit.
Mhm. Wie viel bekommst du denn in Vorschauen? Kann man das sagen irgendwie?
Also es sind so 2 Regalmeter.
Ja.
Ich weiß.
A4-Format meistens, ja, kleine, ja, Heftchen mit den kompletten Sortimenten und mit Backlist ist sicherlich auch,
genau,
drin noch.
Ja. Also, genau, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, sagen wir mal, also Random House war ja früher mal ein so ein Kopierkarton voll. Das gibt's ja jetzt nicht mehr, sondern das ist ja alles digital. Mhm. Aber so vom Prinzip würde das, ich weiß nicht, wie viele das in Stückzahlen sind, aber ich weiß, es sind halt so ungefähr 2 Regalmeter, die bei uns
drin. Und eigentlich 2-mal im Jahr sogar, zum Frühjahr und zum Herbst, oder? Wird das so streng noch?
Es ist total streng. Machst du das nicht so?
Ich habe tatsächlich eine Jahresvorschau auch und ich habe dieses halbjährliche, eigentlich vor Corona, über Bord geworfen und schicke diese Jahresvorschau auch zu allen Zeiten des Jahres raus und gebe sie an den Buchhandel mit.
Hast du denn dadurch gemerkt, dass es irgendwas mehr bringt oder weniger?
Nee, kann es eigentlich an nichts messen, ob es sich unterschieden hat. Ich habe zum Beispiel auch, ich hatte Vertreter ganz am Anfang, die immer mir gesagt haben, das muss unbedingt den A4 sein. Und ich habe aber bei den kleinen Badewannenbüchern, das ist ein ganz kleines Format. Und da dachte ich, nee, das ist, wenn ich das verschicke, das ist einfach ein schöneres Format A5. Mhm. Da hatten wir recht lange Diskussionen drüber und die sagten, nee, der Buchhändler, der will das unbedingt im A4-Format, weil das soll abgeheftet werden. Und da habe ich wirklich jeden Buchhändler, der bei mir angerufen hat, bestellt hat, habe ich gefragt, stimmt das, wollt ihr das im A4-Format? Und da hat nicht einer gesagt, das ist für mich irgendwie entscheidend. So, jetzt habe ich es im A5-Format und merkt da auch keinen Unterschied. Nee. Dachte ich manchmal, es ist ja auch gut zu wissen, wenn man das direkt jemanden fragt auch.
Die Vertreter sind da so ein bisschen dieses Bindeglied von uns.
Genau.
Von uns Buchhändlerinnen zu euch VerlegerInnen, die dann oft, glaube ich, mit beiden Seiten so erzählen, was der jeweils andere will, ne? Also wir beschweren uns bei den Vertretern über die Cover und die Vertreter sagen, ja, die im Verlage, die haben wieder irgendwelche Entscheidungen getroffen, so wie, ja, die Buchhändler, die brauchen unbedingt, ja. Ich meine, ich hefte doch nichts ab, aber hallo, wenn ihr hier anfangen, also es gibt ein paar Vorschauen, ganz wenige, die ich aufhebe, weil das hat manchmal was mit der Backlist zu tun, weil das wirklich einfacher ist, da zu gucken, okay, was Pixie zum Beispiel, ne, welche Pixie-Kartons bestelle ich jetzt als nächstes? Oder halt bei den Non-Book-Katalogen, weil das lässt sich halt sonst so doof irgendwie recherchieren, wo ich das durchblätte, aber ansonsten, wenn die Saison vorbei ist, dann kommt das weg. Und weil fünf Monate später kommen die ja schon wieder. Mhm. In der Zeit habe ich keine Zeit. Ich weiß nicht, wozu ich das nachgucken soll. Ich glaube, es gibt manche Buchhändler, die sammeln das auch so nach bestimmten Aspekten. Also wenn man jetzt zum Beispiel für Schulen oder so Empfehlungen machen soll, Lektüreempfehlungen oder sowas. Aber da bin ich dann doch digital genug, um zu sagen, na, das gucke ich jetzt aber online, wenn ich da ganz dringend was brauche, als dass ich mir da irgendwie ordnerweise die Dinger alphabetisch wegheft und das irgendwie sortiere.
Macht Sinn, als, sag mal, als neuer, frischer, junger Verlag, als kleiner dir unaufgefordert eine Vorschau zu schicken? Würdest du dann reingucken oder hast du die Zeit gar nicht?
Macht es Sinn, unverlangte Manuskripte zu verschicken?
Dauerfrage. Würde ich auch mit Jein beantworten. Ich gucke tatsächlich über Manuskripte, gucke ich drüber, wenn es kommt, guck drauf, und aber entscheide oft auch schon am Anschreiben auch und am Thema und am, wie ist es gemacht, und hat es an einen offenen Verteiler von 500 Verlagen geschickt, dann ist es auch schon raus, weil ich denke, naja, dann hat er sich auch nichts dabei gedacht, warum es mir geschickt hat. Ja, Gretchenfrage quasi, oder?
Wir sind so gleich.
Ja.
Wir haben das ja schon festgestellt, dass wir eigentlich so gleich sind. Du bist ja auch bei der IGOV.
Genau.
Ich bin bei der IGOS. Also
für die, die es nicht kennen, vielleicht müssen wir es noch kurz erklären.
Genau. IGOV, das sage ich, wenn du die IGOS vorhin gesagt hast, die IGOV, Interessensgemeinschaft unabhängiger Verlage.
Ja, genau. Da bin ich ganz neu im Sprecherkreis mit drin. Und ihr trefft euch auch, muss man so sagen, wie wir in diesen Runden einmal im Jahr. Trifft sich der Kreis komplett, so ist es bei uns.
Nee, wir telefonieren häufiger.
Der Gesamt, sag ich mal, diese ganze Gruppierung, diese...
Achso, diese die ganze, Helsing, genau, diese Tagung.
Genau,
das machen wir auch einmal, ja.
Und dann der Kreis selber, der Sprecherkreis, dann regelmäßiger wahrscheinlich. Ich kann es bei uns noch gar nicht sagen, weil ich ja ganz neu mit dabei bin, aber da ist garantiert im Laufe des Jahres auch mehr zu tun. Und da
genau, also zur Messe, so vor den Messen quasi als Vorbereitung, weil das auch so Termine sind, wo wir dann unterwegs sind, um quasi, wir sind relativ viel in Kontakt dann mit VerlegerInnen oder halt anderen Institutionen. Das heißt, vor den Messen wird es dann nochmal ein bisschen intensiver und eben zur Vorbereitung von der Tagung.
Hm.
Und ansonsten würde ich so grob sagen, also wir telefonieren so im Schnitt mindestens einmal im Monat und dann manchmal mehr. So.
Das hatte ich schon gebrochen gerade, weil du sagst, im Prinzip sind wir uns ganz ähnlich oder machen wir eigentlich genau dasselbe auf verschiedenen Seiten der gleichen Branche.
Richtig, weil so ist es auch mit den Vorschauen bei mir.
Mhm.
Also wenn sowas kommt, dann sieht man irgendwie relativ schnell, aha, oder auch so E-Mails, ne, wenn mir irgendwelche, mir werden ja auch manchmal direkt schon irgendwelche Bücher angeboten. Geht das jetzt, hat das den Eindruck, als hätte diejenige Person sich ansatzweise damit auseinandergesetzt, an wen sie das jetzt hier schickt? Wie kommen die auf mich? Ist gar nicht so unwichtig, die Frage, finde ich manchmal so. Da frage ich mich, wie kommen die jetzt darauf, dass ich das machen sollte?
Wonach müsste man denn suchen? Jetzt nicht nur zu sagen, es ist ein Buch und das ist eine Buchhandlung, das passt zusammen, sondern schon so thematisch gucken, was bei dir reinpasst, oder?
Genau, thematisch finde ich immer ganz gut. Ich glaube, da haben wir auch viele, die, also gerade so Kinderbücher, so ein bisschen vermehrt auch, weil wir eine relativ große Kinderbuchabteilung auch haben. Und nach außen hin auch in dem anderen Land, wenn wir ständig gefragt, ach, sie haben auch normale Belletristik? Ja, haben wir auch. Also 50-50. Genau, also das ist, dieses Anschreiben ist wichtig und ja, wie das so aussieht. Also ich finde, man merkt halt schon relativ schnell, passt es irgendwie oder passt es nicht, spricht mich das Äußere jetzt an.
Ist auch eine Qualitätssache, oder? Es ist ja oft bei Covers ja oft auch geschmäcklerisch, sieht das Cover jetzt so aus oder so. Das
aber
kann das, man ja
der
gar nicht
Geschmack
sagen,
ist
dann.
Ja wichtig. Also für mich ist der Geschmack total, also weil es ist ja, die ganze Buchhandlung ist ja mein Geschmack. Und ich bin die Buchhandlung und die Buchhandlung bin ich.
Du bist ja sogar zwei Buchhandlungen, du hast gerade kurz schon gesagt. Du hast zwei Standorte in Halle.
Genau.
An derselben Straße, oder?
Naja, das ist eine andere, aber vom Prinzip ist es einfach nur runter. Genau.
Ja.
Es ist einfach nur einmal geradeaus, aber dazwischen kommt eine große Straße und die teilt die Viertel miteinander.
Und die beiden Buchhandlungen, sind die unterschiedlich, richtig so, vom Zielpublikum und wie du es vom Konzept her gemacht hast, kann man das sagen?
Also sie haben unterschiedliche Stammkundinnen, aber das Konzept ist ähnlich. Wir haben aber wir bedienen nicht alle Genres überall. Also zum Beispiel in der kleineren, wo wir jetzt nicht sind, da gibt's eine größere Abteilung mit Graphic Novel. Ansonsten ist es auch das sogenannte allgemeine Sortiment. Hier haben wir die Büchergilde zum Beispiel, was ja nochmal ganz was anderes ist mit so Buchclub, die wir natürlich nur hier oben haben. Und ich hatte auch mal Lyrik, aber das habe ich auch sein lassen. Das ist auch so ein Thema. Es gibt so schöne Lyrikverlage, so kleine Verlagshaus Berlin und Cookbooks und so weiter und so fort. Und dann kommt meine Vertreterin und dann hat die und dann finde ich die immer so schön. Aber ich mag keine Lyrik. Ich lese keine Lyrik und ich kann sie auch nicht verkaufen, weil ich habe keine Ahnung. Ich hab das dann mal eine Zeit lang so ein bisschen versucht. Da habe ich so, ja, hier haben wir einen Regalmeter an Lyrik, zeitgenössische Lyrik. Und irgendwie so ein paar Leute haben da auch immer geguckt, aber andererseits war das auch immer so peinlich. Wenn ja, und was ist denn jetzt hier? Und ich stand so da und habe gedacht, ja, weiß ich nicht. Die habe ich gekauft, weil die sah so schön aus. Keine Ahnung, ob
das jetzt bin ich ein kleiner Verlag, angenommen, den du noch nicht kennst, der noch nicht bei dir im Sortiment ist. Und ich mache Kochbücher, auch habe über Halle 1 im Sortiment. Und das möchte ich gerne, dass du es im Laden anbietest. Ja. Ich schreibe dir einfach. Ja. Ich sage, wäre das was? Du guckst drauf, was sind so Kriterien dann? Also du guckst erstmal, erster Gesamteindruck.
Genau.
Sieht schön aus,
passt so. Der Preis. Hat das Gegenüber ungefähr eine Ahnung, wie Buchhandel funktioniert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, weil wir uns ja beide unterhalten, dass du als Verlag mir schreibst, ne? Und du bist jetzt kein Self-Publisher, der irgendwie ein Buch gedruckt hat. Also es stimmt ja wirklich, irgendwie ein Buch gedruckt trifft's manchmal echt auf den Kopf. Sondern du weißt, was du tust. Und bei solchen Themen tatsächlich so ein bisschen Regionaljagd bin ich auf alle Fälle erstmal hellhörig und gucke es mir an. Und wenn ich dann denke, ach ja, da habe ich so diesen oder jenen Kunden im Kopf, das kann ich mir vorstellen. Und es passt auch in eine Ecke, ne? Also wenn das jetzt was ist, so wie du mir vorhin gesagt hast, ja, das mit dem Wannenbuch, das ist hauptsächlich so im Geschenkbuchbereich und so weiter und so fort, dann denke ich, ja, es ist eigentlich vielleicht eine ganz gute Idee für diese Ecke, das damit hinzumachen. Und dann ist so, kann ich mir das vorstellen, dass die KundInnen, die immer so zu uns kommen, oh ja, das ist ja so, die finden so, das ist ja so, meine Schwiegermutter sagen, das ist ja geckig. Das ist eine geckige Idee. Und dann würde ich sagen, ach ja, warum nicht? Das schreibe ich mal. Wie sind die Konditionen? Und dann würde ich sagen, du, Mindestabnahme, Rabatte, wie sieht das aus bei dir? Hast du eine Auslieferung? Kann ich das auch imitieren, den Bums, wenn es nicht läuft? Ist eine Auslieferung
Kriterium für dich?
Nein. Also zum Beispiel, weil die Nonbooks haben ja zum Beispiel auch keine Auslieferung. Wenn das mit dem Porto wenn die Rabatte und das Porto stimmt und wir uns auch mit den Remissionen da irgendwie einig werden, dann ist das nicht zwingend notwendig. Also weil wir sind ja auch relativ klein. Es wird nicht passieren, dass wir quasi alle 2 Wochen miteinander zu tun haben, weil ich irgendwie neue Bücher von dir brauche, sondern da sind wir vielleicht so einmal oder alle halbe Jahre miteinander im Gespräch und dann sagen wir, wenn das jetzt so, das lief eigentlich ganz gut, ich würde nochmal die Bestseller nehmen und noch so 1-2 Novitäten und dann tust mir was. Also das ist für mich dann irgendwann auch so ein Vertrauensding, ne? Also dass man, wenn man eine Zeit lang miteinander zu tun hat, also die Titel, das war irgendwie nichts, die schicke ich dir mal wieder, aber das und das und das kannst du mal gucken, was ich da hatte, das hat ganz gut funktioniert. Ich bin da manchmal auch nicht so, ich bin da manchmal so wenig vorbereitet. Ich bin dann auch immer, ich vertraue meinen Handelspartnern und sage so, das, was ich da hatte, das kannst du mir immer nochmal so zusammen zusammenbauen und dann schickst du mir das. Weil wir reden ja dann auch nicht von so riesigen Beträgen, ja. Also das werden ja ein paar hundert Euro irgendwie sein. Und das können wir mal, da bin ich hier zumindest in einer Position, wo ich sage, ja, das können wir mal probieren. Also auch so vor Weihnachten oder so.
Und du denkst dann, das kaufen meine Kunden auch und es funktioniert.
Genau.
Remission ist ja quasi, wenn ihr es zurückschickt an den Verlag, unterschiedlich, ich weiß nicht, wie du es handhabst, halbes Jahr, ein Jahr, passiert da durchaus.
Ich bin Fan von Googles, muss ich einfach sagen. Ich verkaufe die nicht gut, aber da habe ich hier quasi, wie so meine persönliche Sammlung steht halt einfach hier in der Buchhandlung. Und wenn mal irgendjemand aus Versehen in dieses Regal greift, dann verkaufe ich auch mein Buch. Die remittiere ich nie. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie zu den Kollegen sage, ja, wenn du mal nichts zu tun hast, kannst du mal wieder nach den Remis gucken, dann wird man wieder, ja, was ist mit Googles? Ja, kannst stehen lassen. Lass mal.
Hast du denn so eine Quote eigentlich? Kann man das irgendwie technisch messen? Wie viel geht an Remi zurück an die Verlage?
Das kann man bestimmt messen, aber ich gucke das immer nicht nach.
Gefühlt ist es viel, ist es wenig?
Ich remittiere wirklich zweimal. Ne? Ich mache das nicht so im laufenden Prozess, sondern es ist meistens so, wirklich zweimal im Jahr wird dann geguckt. Und dann kommt es einem erstmal so viel vor, wenn du halt so eine Kiste gepackt hast und dann sind da halt für 800 Euro VK drin. Ne? Aber das ist ja dann zum Beispiel, dass es so eine große Kiste ist, dafür ist es dann auch Random House meinetwegen oder DTV und dafür habe ich im Laufe der Zeit auch irgendwie ziemlich viel Random House wieder eingekauft. Also deswegen würde ich vom Gefühl her immer sagen, nö, ich denke, es ist nicht so viel. Und wenn dann meine VertreterInnen kommen, dann ist es auch so, wir haben noch nie davon gesprochen, dass ich irgendwie eins auf Deckel kriege, weil ich meine Remi-Quoten irgendwie über, doch ein, bei einem Verlag hatte ich das mal, da musste ich die Strafgebühr bezahlen. Ich bin auch Mitglied in der LG Buch, das muss man auch vielleicht sagen, da krieg ich 10er-Pushs. Das haut natürlich schon manchmal rein, ne? Also wenn ich halt ein 10er-Push Kochbuch kriege und wie gesagt, ich verkaufe hier kein Kochbuch mehr, dann gehen halt auch...
Ein Push ist ein Set oder 10 Stück, oder?
Bei mir sind es 10 Stück.
Ja.
Bei etwas kleineren Buchhandlungen sind es 6 Stück. Und die besondere Empfehlung, da unterscheidet man immer, da sind es halt 6.
Kannst du die nur in der Menge dann abnehmen quasi?
Nee, das ist wie so eine Mindestabnahme. Die kriege ich so oder so. Also selbst wenn ich den gar nicht gewollt hätte, kriege ich trotzdem 6 oder 10. So funktioniert das da. Und das treibt schon auch, glaube ich, bei den Verlagen dann die Remi-Quote manchmal ein bisschen in die Höhe. Und ansonsten versuche ich ja auch so einzukaufen. Also ich kaufe ja auch lieber Bücher ein, die ich auch verkaufe. Also ich hat das was mit Liquidität zu tun, ne? Also nach so und so vielen Tagen, weiß ich nicht, 45 oder 60 Tagen Valuta, werden ja nur meine Rechnungen irgendwann fällig, ne? Dann kann ich mir nicht das Lager voll ballern, auch wenn ich da sonst was für tolle Konditionen kriege, Partieexemplare oder so, wenn ich eigentlich weiß, ich krieg die aber nicht verkauft. Und da schätze ich mich in erster Linie schon so ein. Oh Gott, wenn das jetzt irgendwelche Vertreter hören, die werden auch sagen, ja, so siehst du aus. Genau. Also ich würde schon sagen, dass es für alle von Vorteil ist, so realistisch wie möglich einzukaufen und diese Spanne von, wann kriege ich vielleicht einen neuen Rabatt, die nächste Rabattstaffel oder so. Vor allem, weil die Vertriebswege ja auch so verdammt schnell sind. Also wir sind ja raus aus den Zeiten, wo wir am Anfang des Jahres für das ganze Jahr oder für das nächste halbe Jahr irgendwie einkaufen, weil wir sonst keine Bücher mehr kriegen oder so, sondern auch bei den kleinen Auslieferungen ist es innerhalb von einer Woche halt irgendwie da. Und das ist auch an das gekoppelt, was ich vorhin meinte mit diesen neuen Kaufentscheidungen.
Kurzfristiger, schneller.
Kurzfristige, schnelle Peaks. Jetzt ist der Titel gefragt.
Entweder und dann genauso schnell wahrscheinlich raus,
und genauso
oder?
Schnell ist auch wieder weg. Das ist bei euch, bei den kleinen, oft nicht der Fall. Beziehungsweise ist es, also passiert es dann nicht so oft. Also ne, wenn jetzt aus einem kleinen Verlag ein Titel jetzt für die Longlist nominiert ist, dann ist er natürlich erstmal vergriffen. Der ist ja sogar bei den Großen dann erstmal vergriffen.
Und dann hast du als Verlag die Schwierigkeit, das so schnell nachdrucken zu müssen. Und wahrscheinlich auch, das ist auch ein großes Problem, was ich oft lese, dass dann natürlich die Nachfragen so wenig planbar sind, dass du als Verlag erstmal ganz riesige Mengen druckst, das über die Barsortimente Auslieferungen rausschickst und dann kommt, das gesagt schon, die Remi dann mit voller
und das habe ich sehr oft, genau, das habe ich jetzt auch schon so oft, also diese Kaufentscheidungen immer schwieriger vorherzusehen sind und dass eben der Buchhandel als wie so eine Art Zwischenlager für die Verlage wegfällt. Ne? Also die großen Mengen, die eingekauft wurden, die lagen ja erstmal im Handel und da konnte so ein Peak dann auch erstmal quasi befriedigt werden und die Verlage hatten ein bisschen mehr Zeit, um auch nachzudrucken. Und dadurch, dass der Buchhandel jetzt immer verhaltener einkauft, weil es immer schwieriger vorherzusehen ist, was ist denn jetzt das Ding? Also natürlich, es gibt die Titel, wie wir es am Anfang hatten, also da weißt du ganz genau, davon brauche ich halt mindestens 20 Stück, da könnt ihr auf jeden Fall, aber bei so anderen, du siehst auf jeder zweiten Seite den nächsten Spitzentitel und Jahreshighlight und so, was da halt auch mal alles für Schlagwörter so dran stehen und das nicht nur bei einem Verlag, sondern bei jedem, wo ich dann immer frage, aha, so viele Spitzentitel, das ist ja alles ganz fantastisch.
Aber es liegt ja der Verlag fest, weil er davon ausgeht, oder fängst, mit Promo-Aktionen, das unterstützt du damit.
Genau, und du weißt aber am Ende, ich glaube, und auch der Verlag weiß es halt am Ende nicht wirklich, welche Promo-Aktion zieht jetzt wirklich? Welcher Influencer, Influencerin hat jetzt hier das Ding lang genug in die Kamera gehalten, damit das jetzt wirklich ein ganz, ganz tolles? Und dadurch, also drucken die Verlage nicht mehr so große Auflagen und dann...
Da ist ja ein Risiko auch.
Ist es, ne, denn weil die liegen dann, weil dann der große Titel doch nicht so groß wird. Das heißt, du druckst weniger, aber wenn dann der große Run kommt, naja, dann ist dein Lager erstmal leer und dann musst du dann nachdrucken. Aber da muss ich ja sagen... Das ist nicht mein Problem, weil ich sehe mich jetzt nicht als Zwischenlager für den Verlag. Ich denke, die Verlage haben eben auch einen Vorteil davon, dass sie ihre Endkunden selber ansprechen können und dort irgendwie viel direkter mit denen kommunizieren. Und das ist einfach eine Art und Weise des Einkaufens, mit dem wir jetzt leben müssen, auch in Zukunft. Das wird sich nicht mehr wirklich umkehren lassen. Und
meinst du, es wird noch schwieriger auch? So die Zahl der Buchhandlungen, wenn man es verfolgt, die geht ja auch stetig zurück. Gibt es ja immer diese Zahlen da. Ich weiß gar nicht, was aktuelle Gesamtzahl paar tausend sind, aber ich meine, das waren deutlich mehr auch.
Genau, also es geht schon zurück. Ich meine, ich glaube, da ist auch ein bisschen Marktbereinigung jetzt, ne? 30 Jahre sind jetzt seit der Wende hier.
Auch ganz andere Wege, wie man sich eindeckt. Das ist ja ganz, hat sich ja komplett geändert auch.
Ja. Es gibt so Einkaufsgemeinschaften, ne? Also auch gerade bei den kleineren, so die E-Buch und so.
Die es euch einfacher machen, dann auch andere Konditionen und sowas zu bekommen.
Genau, und bei denen, da kaufst du ja erst recht nicht ein Stapeln ein, sondern halt immer, das ist ja quasi ans Barsortiment gekoppelt, immer kleinere Mengen. Und ja, also ich denke, dass der lokale Handel, das wird nicht aussterben, das glaube ich nicht, weil die Buchhandlung immer so ein Sehnsuchtsort ist. Aber auch durch die steigenden Kosten auf allen Seiten. Mieten ist da, glaube ich, ein ziemlich großes Thema, gerade auch für die Kolleginnen in den größeren Städten, Personalkosten und so weiter und so fort. Und aufgrund der Buchpreisbindung und der Margen sind, glaube ich, bestimmte Konzepte einfach nicht mehr haltbar. In kleineren Städten, wo halt jemand groß geworden ist und dann eine Buchhandlung hatte und jetzt sind die Menschen eben alt und wollen nicht mehr machen. Entweder du hast jemand in der Stadt, der das übernimmt, weil meistens funktionieren die ja gut.
Du musst erstmal entfinden, einen Nachfolger. Genau, oder du gehst halt unter das Dach von der Decke. Kette gibt's ja auch manchmal.
Genau. Und wenn du da aber nicht aus diesem Ort kommst, wieso solltest du denn da eine Buchhandlung, und du kennst da kein Schwein, du hast nicht die Infrastruktur, du kennst da niemanden. Da glaube ich, ist halt einfach das Matching sehr, sehr schwierig, weshalb die dann einfach verschwinden oder eben dann unter das Dach von jemand anderen erstmal noch mitgehen. Und ich glaube auch, dass diese großen Flächen, das machen uns die Filialisten auch, das wird auch, glaube ich, bin ich der Meinung, weniger, weil man da, glaube ich, andere Konzepte vielleicht auch braucht, um die Menschen, der Ort Buchhandlung, so der Erlebnisraum Buchhandel, das ist so ein bisschen das, womit wir punkten können. Also dieses, wie schön, wie es riecht, wie es aussieht. Da geht es weniger um, ich habe die Masse im Laden liegen, als ich bin in meinem Kiez irgendwie verankert. Die Leute freuen sich, dass es diese Buchhandlung gibt und die kommen gerne auch rein. Und
aber unterm Strich muss es wirtschaftlich trotzdem aufgehen.
Auch, und trotzdem muss es wirtschaftlich, muss genug Leute halt gerne reinkommen. Und das funktioniert in so einer Stadt wie Halle leichter, würde ich sagen. Oder in bestimmten Größen leichter und besser als in anderen. Bei kleineren Städten haben wir vielleicht den Vorteil, dass die Mieten nicht so hoch sind, dass es da ein bisschen, dass du da halt einfach ein bisschen mehr Puffer auch hast. Genau, und auf der anderen Seite, je kleiner du bist, umso schlechter sind die Konditionen. Das finde ich manchmal auch so ein bisschen absurd. Dass so dieses, eigentlich müsste es doch andersrum sein. Dass die
bessere Konditionen liefst,
dass weil die du Schwächeren, bist. Die wir unterstützen müssen, die ein bisschen besseren Konditionen haben und die, bei denen es sowieso läuft, eigentlich ein bisschen was von den Konditionen abgeben könnten. Denke ich mal, so ein solidarisches Prinzip würde ich manchmal
ganz das gut finden. Ich meine, Absprachen sind ja sowieso nicht erlaubt. Unter den
wir
Verlagen
sprechen
auch
alle, nee, wir sprechen uns ja nicht ab. Aber ich meine, du bist doch auch, wie ist denn das jetzt in Chemnitz? Da gibt es auch einen tollen neuen Pop-Up-Store und so.
Wenn du Katapult meinst, genau, die sind eine ganze Weile schon da, das Magazin aus Greifswald, die haben einen Laden in Chemnitz auf dem Sonnenberg, was, ich sag mal, eher so ein buntes Viertel ist. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe von anderen Buchhandlungen jenseits der Ketten in der Stadt, die auch ganz rührig sind und die ein Programm machen, so als Stadtteilbuchhandlung, die auch ganz viele Lesungen machen. So, ich weiß nicht, hast du Lesungen eigentlich auch im Programm? Machst du das?
Ja. Das ist für mich, das ist auch
ein Punkt.
Das ist ein fester Punkt und etwas, das ich mir gönne.
Mhm. Weil ist den Aufwand nicht wert, oder?
Der Aufwand ist es wert, aber es ist sehr teuer. Ne, weil ich Honorare bezahle für Autorinnen. Mindestens so, 600 Euro für Erwachsenenbelletristik. Nach oben ist da vieles offen. Wir machen das, wenn dann hier bei uns in der Buchhandlung, da passen maximal 25 Leute rein, kannst du dir ausrechnen. Unsere Tickets haben ein solidarisches Prinzip. Also du kannst zwischen 5 und 15 Euro selber entscheiden, wie viel du zahlen willst.
Was wird da genommen? In der Regel?
In der Regel die Mitte.
Ja, okay.
In der Regel die Mitte.
Kommst du auf 250 Euro, dann bleibt was übrig.
So, und dann, und dann verkaufst du noch ein paar Bücher. Die Bücher eigentlich vorher schon alle verkauft. Okay. Und dann kommen die Leute zur Lesung, so nach dem Motto.
Wählst du selber aus, wer an Autoren zu dir kommt?
Ja.
Dann bekommst du aber auch Angebote, oder? Weil ich ja zum Beispiel auch Buchhandlungen schreibe und sage, das Buch ist aktuell und wir bieten auch an, dass die Autoren für euch
einen also manchmal Angebote im Sinne von honorarfrei dann, ne? Also wir wollen gerne, dass diese Autorin, dieser Autor kommt und wir würden das Honorar übernehmen. Aber sowas mache ich meistens nicht.
Das sage ich ja immer, honorarfrei für die Autoren. Gut, wenn es der Verlag bezahlen würde, was wirtschaftlich für einen Verlag eigentlich wenig Sinn macht, muss ich auch mal sagen.
Ich weiß nicht, ob denn die, ich denke dann immer bei solchen Sachen, dass der Verlag dann quasi die Honorarkosten übernimmt an die Autorin oder ob die das vielleicht in ihren Verträgen schon mit ausgehandelt haben und gesagt haben, so und so viele Lesungen machst du für uns quasi honorarfrei für unsere Premium.
Dann haben wir manchmal Anfragen von Buchhandlungen, die sagen, wir würden, oder Bibliotheken, die sagen, wir würden gerne den Autor bei uns lesen lassen, aber wir haben gar kein Budget. Und dann sage ich mir, das ist so schwierig. Also wenn es für einen guten Zweck ist oder irgendwas, dann sind die Autoren auch die Letzten, die da sagen, nee, das würde ich jetzt nicht machen. Aber ansonsten denke ich immer, es gibt auch so Regelsätze zum Beispiel, die man empfiehlt für Lesungen auch, die nach oben, nach unten natürlich wie Gummi sind. Aber zumindest sage ich immer, es muss natürlich auch.
Also wir haben ja auch, es gibt eine Förderung, das finde ich auch gut. Der Bibliothekerkreis in Halle fördert Autorenlesungen.
Aber nicht nur, der auch
Es gibt auch andere, genau, überregional. Aber ich bin auch oft, was so Förderung und Stipendien angeht, so schlecht vorbereitet. Also manche Köpfe sind ja am Anfang des Jahres auf und dann müsstest du das ganze Programm ja quasi mehr oder weniger schon wissen und das alles irgendwie anmelden und da bin ich leider zu schlecht.
Ja.
Die Autorin kommt, also wir haben dann eher auch so einen Umkreis, ne, also alles von hier bis nach Berlin, damit die quasi dann abends auch noch nach Hause fahren können. Letztes Jahr habe ich 16 Veranstaltungen gemacht. Davon waren aber, glaube ich, 6 Konzerte. Ja, bleiben 10 übrig. Das sind ja nicht mal eine pro Monat. So, und da findet man dann eigentlich schon Autoren, die halt, also aus Berlin und Leipzig, das Deck. Also wir hatten auch schon von weiter weg. Das hatte sich dann irgendwie ergeben, weil die sowieso zum Beispiel hier in der Region sind oder so. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, selbst wenn ich einen Autor, Autorin Geschenk kriege, habe ich festgestellt, dass die Veranstaltungen werden einfach nicht schön, wenn wir nicht selber so wirklich dahinter, ne? Also wenn wir halt hier stehen und uns mit unseren Kunden unterhalten und sagen so, das und das Buch. Und übrigens, da kommt übrigens auch die Autorin XY und wird dann hier lesen. Dann funktioniert die Veranstaltung viel besser, als wenn wir einfach nur ein Plakat dran hängen und dann kommt hier irgendein, ja, XY liest und ich kenne den nicht und ich kenne eigentlich auch sein Buch nicht so wirklich, aber ich habe es geschenkt gekriegt. Und dann ist es hier so meistens auch eher so eine traurige Veranstaltung, weil dafür.
Funktioniert das dann? Kommen dann immer Gäste auch oder habt ihr auch Veranstaltungen, die
floppen?
Floppen?
Ja. Es gibt, genau, also das war
zum Beispiel. Hat auch jeder Verlag kann eine Veranstaltung nennen, wo null bis ein Gäste da waren, sag ich mal.
Genau, und das ist ja unangenehm für alle Beteiligten.
Cousine oder irgendjemand Verwandte sitzt genau, da meistens
mit
drin.
Genau, da rufst du noch schnell jemanden an. Und das ist ja für alle ist es einfach irgendwie ein blöder Abend. Ja,
für den Aufwand auch dann.
Ne? Für den Abend. Also, ich hatte auch schon mal, da war es letztendlich irgendwie nett. Man hat
aber kleine gelernt, Runde sozusagen.
Eine ganz kleine Runde und man sagt so, oh ja, eigentlich war es ganz schön. Und dann denkt man, ja, warum ist eigentlich keiner gekommen? Es war so eine schöne Veranstaltung. Ne?
Man weiß es manchmal nicht. Lässt sich manchmal auch nicht erklären. Ich habe oft jetzt mit Veranstaltungen, wir machen dieses Jahr, glaube ich, durch die Kulturhauptstadt, habe ich, glaube ich, fast 80 Veranstaltungen, die ich selber großteils organisiert habe, was wirklich Aufwand ist. Immer Umkreis auch von Chemnitz. Auch mal ist es voll, mal sind 50 Leute da. Wir haben so ein Buch, habe ich vorhin kurz gesagt, zur Kulturhauptstadt. Da sind wir in jedem der Orte, die sich beteiligen an der Region und machen dort eine Veranstaltung zum Thema, was haben wir eigentlich davon, was bringt uns das hier, dieses Kulturhauptstadt-Thema. Und da saßen auch schon mit 7 Leuten da und die Veranstalter sagen dann, manchmal ist es das, was abends im Fernsehen kommt, dass es kalt ist draußen, dass es regnet. Die Leute wollen sich keine Tickets vorher kaufen, weil sie sich scheuen, sich zu binden.
Ja, das finde ich ganz schlecht.
Entscheiden und sagen, es hat sich durch Corona auch komplett geändert. Und sagen, das ist für uns unplanbar als Veranstalter.
Ja.
Ist auch interessant, weil man gar nicht so bewusst, wie schwierig es ist.
Da versuche ich auch immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen.
Und so alles, was du da planen musst, Getränke holen und sowas.
Ja, aber das ist ja auch wichtig, ne? Also du musst die Bestuhlung bedenken. Du musst auch, wenn es gut läuft, musst du ja irgendwann mal wissen, so jetzt ist es voll. Also wir haben jetzt auch demnächst eine Lesung, die ist eintrittfrei, weil wir die gefördert kriegen. Und wir haben aber trotzdem Tickets rausgegeben, damit wir halt auch wissen, wann ist voll. Weil nichts ist ja schlimmer, als du hast einen Mob vor deiner Tür und die kommen nicht mehr rein.
Leser, sagen wir.
Diese Leser.
Das Haus ist so schön und auch ist ja für ein Buch schön, wenn es voll ist. So.
Ja, und bei uns ist voll halt schon mit 25 erreicht.
Das ist schön. Noch 2 Fragen oder noch ein paar Fragen dazu. Wir hatten vorhin kurz die gedruckten Vorschauen. VLB-Tix hast du kurz erwähnt. Mhm. Ist es für dich eine Alternative, eine Ergänzung? Es gibt ja Buchhandlungen, für die das alleinige Mittel der Wahl ist. Wie machst denn du das?
Also VLB-Tix wird doch von den Verlagen gepflegt, oder?
Genau.
Das sieht man. Und wenn es gut gepflegt ist, finde ich super. Also gut gepflegt.
Heißt mit Zusatzinformationen, mit Sachen drumherum, die jetzt mehr als ISBN der Preis und der Inhalt sind, oder?
Richtig, genau. Also ich möchte dann schon gerne wissen, ich weiß nicht, hast du so Aktionspakete oder so manchmal?
Teilweise.
Das möchte ich denn gerne dort irgendwie sehen, ne? Weil sonst weiß ich davon ja nichts. Und dann fühle ich, denke ich so, wenn ich diese Information bei Tix nicht habe, dann muss ich mir ja doch wieder die gedruckte Vorschau angucken. Und
bist du aber alle VLB-Tix-Angebote durch oder wie kommst du dann gezielt auf einen speziellen Verlag? Man muss dir ja schon Bescheid sagen und sagen, guck mal bei uns rein.
Das ist ja auch eine riesige Menge. Die Verlage, die ich habe, oder die mich interessieren, die suche ich einfach und gucke mir das.
Über die Verlagssuche dann?
Ja, genau. Ja, okay. Ich mache nirgendwo irgendwelche Häkchen, dass ich da irgendwas...
Speicher.
Ja, sondern ich gucke dann so, dann würde ich sagen, Edition Mannbuch und hoffen, dass mir da irgendwas angezeigt wird und dann würde ich das dann mir angucken und dann würde ich wahrscheinlich sogar schreiben, ey Jens, du, ich habe hier so eine Vorabbestellliste, kann ich dir die mal schicken? Hm. Und dann sagst du im Idealfall ja. Ich hatte auch schon einen Vertreter, der hat gesagt, Frau Donner, können Sie mir das bitte als PDF ausdrucken und beim nächsten Mal mitbringen? Weil, warum auch immer, er das nicht verarbeitet, was auch immer, Text macht. Nee, und dann finde ich, finde es schon echt viel Papier mit diesen Vorschauen. Und ich verstehe, also mir wurde das letztens auch nochmal gesagt, also die Verlage haben jetzt gerade irgendwie noch so einen Doppelaufwand, gerade weil die Buchhändlerinnen so gespalten sind, in dem ich mache nur Ticks, ich mache nur Vorschauen, ich nehme beides.
Es gibt auch richtig strenge Buchhändler, die sagen, wir wollen keine Vorschau gedruckt.
Genau, wie Daniel zum Beispiel.
Und umgekehrt auch.
Richtig.
Wir gucken auf keinen Fall ins
Vorschau. Wir gehen auf gar keinen Fall in Ticks. Und ich hatte auch mal so eine Zeit, also ich habe es am Anfang mit Ticks versucht, das war noch, und dann ist das immer abgestürzt und dann war das nicht verfügbar, wenn der Vertreter hier war und war es einfach nur so, jetzt habe ich mich damit 2 Stunden auseinandergesetzt und dann konntest du das nicht benutzen, wenn du es brauchtest. Und ich finde aber, dass es da jetzt eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten gibt. Also wenn es gut gepflegt ist, würde ich gerne auf die gedruckten Vorschauen verzichten. Also wenn ich mich darauf verlassen kann, dass die Titel da sind, dass auch Backlist Backlist ist für mich auch ziemlich wichtig. Gerade wenn man Verlage hat, ich finde es total gut, wenn ein Verlag nicht sagt, so ich muss jetzt jedes Jahr pro Saison 10 Titel machen. Mhm. Selbst wenn ich gar nicht so viel Inhalte habe, dann rufe ich halt irgendwie noch jemanden an, ob er mir noch schnell ein Buch schreibt. Weil, also ich finde, wir müssen alle sparen irgendwie. Wir sollten nur noch wir machen nur noch die guten Sachen. Und dann ist es auch okay, wenn du sagst, so, ich habe jetzt hier diese beiden Novitäten, aber hier ist noch meine Backlist. Ne, kannst du auffüllen, weil für Kundinnen sind ja Sachen von vor 2 Jahren. Die könnten wir eigentlich alle wieder, können wir alle wieder rausholen und wie neu verkaufen.
Aber dieser Druck bei den Verlagen hält sich halt, du musst neue Erscheinungen machen.
Warum ist das so?
Backlist ist alt nach einem halben Jahr und das
Buch ist nicht mehr wert. Erklär mir das doch mal, warum
das
so ist.
Wenn ich wüsste, das große Mysterium, keine Ahnung. Vielleicht so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, so ein paar kurze Fragen, die noch so im Raum stehen, die ich dich noch fragen möchte auch. Wir können wahrscheinlich stundenlang reden. Vertreterbesuche hatten wir ganz kurz schon. Für dich auch.
Unbedingt. Ich liebe
Wie viele Vertreter
sie.
Hast du denn, die sich besuchen?
13.
Die 2-mal im Jahr kommen?
Ich habe jetzt tatsächlich die FrühjahrsvertreterInnen reduziert. Da kommen jetzt nur noch 3 oder 4. Und mache nur noch zur Herbstreise Vertreterbesuche. Und der Rest wird mit Bestelllisten. Also da mache ich dann über Ticks und schicke das dann an die Vertreter und so. Und wenn dann wichtige Dinge fehlen, dann telefonieren wir nur noch mal kurz. So. Bei dir ist der und der nicht dabei. Bist du dir sicher? Da brauchst du mehr. Aber da mache ich denn keinen Besuch, weil einfach die Frühjahrsreise, das Frühjahr ist einfach zu schwach. Das habe ich jetzt in den letzten 2, 3 Jahren auch auf die harte Tour gelernt. Also das Lager viel zu voll. Große Rechnungen müssen bezahlt werden und du hast halt kein Weihnachtsgeschäft, kein nichts, kein gar nichts. Und im Juni kommen, das ist ja auch die kürzere Zeit, im Juni kommen sie ja schon wieder. Weshalb ich mich leider beschränken muss. Also es tut mir wirklich auch weh. Ich kaufe sehr gerne ein und viel zu viel. Aber das muss ich beschränken, weil sonst habe ich keine Kohle mehr, die ich im Winter ausgeben kann. Und deswegen mache ich das Hauptgeschäft jetzt eigentlich immer zum Herbst. Da kommen alle 3, also die ganzen 13. Und
wenn ich als Verlag jetzt nicht bei einem der Vertreter bin, habe ich dann trotzdem Chance bei dir, oder? Wir hatten es ja kurz schon
angesprochen. Genau, am Anfang. Also wenn du dann halt...
Aber es ist sicherer, mit einem Vertreter oder bei einem dabei zu sein.
Genau, weil mit dem rede ich ja schon sowieso. Ja. Dann bist du ja quasi schon bei mir und du hast jemanden, der ja für dich spricht. Und ne, also ich, wenn ich mit Regina Vogel hier sitze, die hat ja einen ganzen Batzen mit Indie, dann gehen wir alles irgendwie so durch und dann sagst du mir so, der Verlag, der ist hier auch noch neu, die machen übrigens das und das und das. Kannst du dir mal angucken, sieht gut aus. Und schon sind wir ja wieder in diesem Ding von wegen, ah ja, das ist interessant, zeig mal her, ich guck's mir mal an und dann sagt ihr mir vielleicht noch die haben das auch gemacht und das ist übrigens ganz gut und ich kenne den und der ist nett und das sind ja alles so Informationen, die spielen ja so eine Rolle auch, ne, so Sympathien und so. Und ich würde sagen, mit Vertreter, die einen mitnehmen in ihrer Tasche, ist es definitiv einfacher. Als wenn halt per Post ein Umschlag kommt, ein anonymer Umschlag, sage ich jetzt einfach mal, der aufgemacht werden muss und angeguckt, weil da finde ich, ist halt die Absprungrate wie bei so einem Newsletter sehr, sehr hoch, wenn du jetzt nicht gerade auf deiner Titelseite oder so den Ton oder das Bild oder das Design irgendwie
triffst,
wo ich dann sage, oh ja, sieht interessant aus, gucke ich mir an, weil dafür sind es halt wirklich viel, viel, viel zu viele. Dann gibt's ja noch diese sogenannte dritte Reise, ne? Also die großen Verlage machen jetzt zum August, September kommt noch eine dritte Vorschau, eine dünnere, wo nochmal Novitäten angeboten werden. Das heißt, es kommen ständig.
Das ist ja auch Zeit im Buchladen.
Es kommen ständig neue Dinge und ich bin ja eigentlich voll. Ich habe ja eingekauft. Und das jetzt, das du den Titel hast, den ich jetzt unbedingt noch brauche, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, muss ich leider sagen. Und deswegen geht das denn wirklich nur so über, oh ja, der ist nett und den kenne ich und das versuchen wir jetzt einfach mal, weil das wird bestimmt ganz gut werden. Ja.
Bist du denn auf Buchmessen unterwegs?
Ja. Und zwar, natürlich haben wir hier ja Heimspiel mit Leipzig. Du sicherlich auch. Doch nach Chemnitz kommt man schon innerhalb eines Tages nach Leipzig mit dem Regionalexpress. Also Leipzig habe ich schon immer gemacht, aber natürlich nur Donnerstag, Freitag. Ansonsten
Tage.
Genau, no way, siehst du mich da ganz bestimmt, nicht, ist mir viel zu anstrengend. Man kommt ja auch nicht von A nach B, du kannst ja gar keine Termine machen. Dann kannst du zwei Termine machen, einen Vormittag, einen Nachmittag und dazwischen musst du dich mit der Masse. Aber ich feiere das auch total. Ich weiß nicht, wie geht es dir, wenn ich halt so sehe, dass sind so viele junge Menschen, die stehen an und kaufen Tickets, damit sie sich Bücher angucken können. Also wir lassen jetzt mal, ja, es gibt auch Cosplay, aber es gibt trotzdem auch ganz viele Leute, die kommen, um sich Bücher anzugucken. Ist das für dich als
Leipzig ist es ja noch mehr, dass du das Endpublikum hast, die dann lesen kommen.
Findest du das auch so?
Nee, ist das total
auch
wichtig, ja.
Potenziell, ich sag mal, Publikum, mit dem du arbeiten kannst? Oder ist das eigentlich, hast du zu viel Begegnungen, von denen du eigentlich weißt, dass da nichts draus fruchtet?
Es kommt auf jeden Fall immer was rum. Und das Gute ist in Leipzig auch, dass die Leute ja, ich sag mal, die kommen nicht gezielt zu bestimmten kleinen Verlagen. Die laufen ja einfach durch und gucken, was ist am Wegesrand, was sehe ich, was nehme ich mit. Und das ist dann immer so eine Chance so für kleine Verlage wie mich auch, dass ich sage, da kommen Leute vorbei, die mich noch nie gesehen haben, die auch gar nicht wüssten, wonach ich suchen soll, wenn ich jetzt zum Beispiel Badewannenbücher möchte. Und die sehen uns dann und die bleiben am Stand stehen und im Idealfall kaufen sie was oder wir quatschen schön und die nehmen das mit als Geschenkidee. Das ist wirklich cool, das macht auch Spaß. Und wir überlegen zum Beispiel auch oft so, wir haben ja noch so ein Verlagsnetzwerk, schöne Bücher. Da sind wir insgesamt 100 Verlage und da machen wir in Leipzig ganz viele Aktionen immer, um Leser an den Stand zu holen. Und in dem Wissen, dass dort einfach tausende Verlage stehen, da haben wir so, jetzt ist, glaube ich, das dritte Mal in Folge, im Frühjahr haben wir die Aktion, so ein Stickersammelalbum. Das heißt,
cool.
Konntest dir bei, weiß nicht, wie viel es waren, fast 40 Verlage, konntest du dir einen kleinen Aufkleber holen, kostenlos, und konntest den, da war ein Buchcover in Farbe drauf, und konntest den in das Sammelalbum, wie so Panini quasi, Fußballerbildchen, konntest das an die Stelle einkleben. Und wenn du dir eine ganze Menge von diesen Aufklebern geholt hast, hast du ein Goodie bekommen bei einem der Verlage irgendwo. Und das war zum einen, natürlich haben wir das vorher am Buchhändler rausgeschickt, so, weiß gar nicht, die haben es offenbar nicht geschickt, oder? Sonst hättest du es bekommen. Ja. Wir haben es über den Börsenverein auch bekannt gemacht auch, ja, und haben es rumgeschickt. Und haben dadurch echt Leute an die Stände geholt. Also wir haben, glaube ich, 100.000 dieser Aufkleber verteilt und konnten es dann ja am Schluss an den Goodies zählen, wie viel dann dort die ganze Reihe durchgegangen sind. Und das Gute war, dass die Leute teilweise sagten, es gibt ja von der Messe bloß die App und mit diesem gedruckten Heftchen in der Hand, das ist wie so eine Schnitzeljagd, laufen wir hier durch die Messe und gucken uns das dann an.
War recht niedrig. Ja, auch so Sticker ist da auch wieder richtig, ja, gefragt, sammeln, so sammeln,
also,
ne?
Erwachsene, also cool, selbst, ja, junge Leute natürlich auch. Und das war schon cool, weil dann auf der Messe halt Leute zu dir kommen und auch unsere Lager, so unsere Runde, die dann sagten, die wären nicht zu uns gekommen, weil einfach die, ja, die anders gelaufen wären, die sind dann halt gezielt zu uns gekommen, um uns zu finden.
Das finde ich cool.
Mhm. Denkst du eigentlich manchmal, dass wir Verlage und ihr Buchhändler, dass wir zu wenig voneinander wissen und uns zu wenig austauschen?
Also ich ganz persönlich habe nicht das Gefühl, weil ich oft durch diese Ego-Sache irgendwie doch auch viel, also mindestens zweimal im Jahr mit den Vertrieblern und so, wir uns dann treffen und ich irgendwie auch Bekanntschaften in Verlagen habe. Aber das, was ich jetzt quasi auf der Meta-Ebene, ich finde es schon, also dass man zu wenig umeinander weiß. Dass es oft
und
zu oft
heißt, so
diese
macht.
Verleger, genau, diese Verleger, was haben die sich wieder dabei gedacht? Wieso sind die Preise so? Wieso sieht das Cover so aus? Machen die es eigentlich alle, um uns hier irgendwie zu ärgern? Und andersrum ist so, ja, diese Buchhändler, die wollen hier wieder diese Vorschau in A4 haben. Wieso haben die jetzt mein Buch wieder nicht eingekauft? Das war doch so gut. Und
was kann man machen, mehr Austausch? Was ist denn möglich denn noch?
Ich glaube, genau, solche, also ich finde, Messen sind, glaube ich, schon gut. Es muss natürlich auch ein persönliches Interesse da. Das ist ja viel anstrengender. Wir sitzen uns miteinander auseinander, als wenn wir einfach nur da sitzen und auf die anderen schimpfen, meckern, die nicht da einfacher sind. Meckern ist immer einfach. Und aber so behält das ja alles auch ein Gesicht. Und dann, wenn man umeinander weiß und auch um die einzelnen Probleme, und auch wir alle merken irgendwie, oh, das mit diesen Auslieferungen, boah, das ist echt krass, das kostet alles so viel Geld. Wie können wir es, und wenn wir mehr, wie können wir es eigentlich hinkriegen? Für euch sind Transportkosten kacke, für uns sind Transportkosten kacke, ne? Und das ist doch eigentlich was, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Was kann man da machen zusammen?
Reinteilen.
Reinteilen.
Ist ja auch
weniger
ein kleiner
Kuchen,
muss man sagen. Da gucken die Stücken sind so klein, das wissen oft, zum Beispiel, ich merke es oft bei Autoren, dass sie es gar nicht wissen, wie sehr sowas geteilt wird. Beispiel noch, Autor kommt zu mir, das Buch kostet 20 € und dann ist ganz frischer Autor, der sagt dann, ach schön, für jeden 10 € am Schluss. Da musste ich erstmal schmunzeln, aber es war natürlich auch Unwissenheit auf seiner Seite. Ja. Gab es da so ein Plakat, ich glaube von der Kurt-Wolf-Stiftung
auch. Ja, das hängt bei uns auch hier.
Genau, da ist es ja schön aufgeschlüsselt, dass dann am Schluss,
großartig,
das ist mal 1,50 € oder sowas, was dann übrig bleibt, auch war ganz wenig. Auch. Ja. Und die Erkenntnis, dachte ich so, das fehlt eigentlich.
Das fehlt total.
Ist auch nicht unendlich erweiterbar ist.
Und das ist schon innerhalb unserer Branche. Mhm. Außerhalb diese KundInnen und LeserInnen.
Die sehen bloß den Preis dann vom Buch
die wahrscheinlich. Die sehen nur den Preis. Und ich bin manchmal, dieses Frühjahr wieder habe ich an der FU ein Seminar zum Thema Buchhandel als AVL, also für die AVLer, so ein Praxisseminar. Und da stelle ich diese Frage auch. Also ein Buch kostet 22 €. Und jetzt sag mir mal, was ist fair? Ne? Was bleibt hängen? Wie viele Menschen, glaubt ihr, sind erstmal daran beteiligt und so, ne? Und dann so, ja, na, der Autor, die Autorin, die kriegen ja bestimmt. Ne? Und wenn man, dann hängt man dieses Plakat hin. Und dann kommt die nächste Frage. Wir machen eine Lesung. Meint ihr, die Autorin, der Autor sollte Geld dafür kriegen oder ist es eigentlich eine Werbeveranstaltung? Und die meisten Studenten sagen,
das ist ja Werbung,
Werbeveranstaltung,
fürs Buch.
Das ist Werbung fürs Buch. Und da war ich auch so schockiert,
wo
ich
denke, diese
Studierenden, wo ich denke, wir haben doch gerade ausgerechnet, wie viel man in so einem Buch verdient als Autor. Aber
ist
ja interessant,
ich meine, das ist einfach eine Wissenslücke dann,
die man sich nicht erklären kann. Das muss quasi gefüllt werden. Mhm. Und dann finde ich, ist auch mehr Empathie und mehr Wissen umeinander da, warum es so Buchhandlungen braucht auch, warum Sichtbarkeit wichtig ist. Und das ist manchmal anstrengend, aber eigentlich bereichernd für alle Beteiligten, finde ich.
Zum Abschluss, Frage an dich. Warum arbeitest du gerne in der Buchbranche?
Also ich arbeite einfach total gerne mit Büchern. Das ist mein absolutes Lieblingsmedium. Und es ist immer noch so, dass wenn die Novitäten kommen, ich mich freue und wie so ein kleines Kind und gucke, was ist in den Kisten drin? Es ist wie Weihnachtsgeschenk und es ist immer noch so. Und ich mache das jetzt auch seit sieben Jahren meine eigene Buchhandlung und vorher halt, wie seit 8 Jahren schon meine eigene Buchhandlung und vorher halt bei anderen oder im Verlag. Und es ist jedes Mal so, dass ich meine Lebenszeit und Arbeiten ist ja ein sehr großer Teil unserer Lebenszeit, am liebsten für Bücher verwende. Für die Inhalte und auch für die Autorinnen. Und bei dir?
Die Menschen drumherum eigentlich. Und ich denke, jeden Tag ist es so vielfältig, was bei mir ansteht. Ich bin ja ein ganz kleiner Flag. Ich habe zwei, drei Helferinnen, noch Studentinnen, die mir helfen mit. Es ist so viel. Und im Prinzip mache ich alles von der Pike auf. Also vom Kontakt zum Autor bis zur Produktion und Gestaltung und Satz und Lektorat, alles. Und jeder Tag ist neu und anders. Und ich denke, ich habe mit so vielen Menschen zu tun und sehe so viel andere Sachen auch und lerne den ganzen Tag. Finde ich total spannend. Denke ich jeden Morgen auch. Ich weiß so früh immer gar nicht, was mich erwartet. Also ich habe zwar so die großen Aufgaben, die so anstehen alles, aber es passiert immer so viel zwischendrin. Es ist eigentlich richtig strukturiert arbeiten und planen geht überhaupt nicht in diesem Job. Und das finde ich spannend auch.
Ja.
Und stresst mich auch manchmal zwischendrin und denke ich, oh, das schlägt mich alles und du musst das noch vorbereiten. Und werden auch vorne überlegt, Frankfurter Buchmesse steht vor der Tür. Ich bin eigentlich schon in Leipzig von der Planung her auch, weil das einfach Frankfurt schon durch ist alles.
Ja.
Geht auch rasend schnell und das macht totalen Spaß. Und am Schluss kommt auch wie bei dir, hast ein Buch dann in der Hand und das ist wirklich das, was cool ist, wenn du weißt, du hast jetzt so lange dran gearbeitet, ich gucke das dann auch an und ich schnupper dran und ich werde durch und freue mich ganz sehr, das ist so, macht wirklich Spaß. Vielen Dank, dass du die Zeit hattest.
Danke, dass du da warst.
Hat total Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch.
Das war Neue Kapitel, der Podcast für die Buchbranche.